Okay. Was siehst du? Was siehst du? Jetzt ein bisschen mehr, wenn die Gerätschaften hier weg sind. So. Das ist mein Thema heute. So. Jutta, siehst du mich auch? Okay, hören kannst du mich auch? Okay, alles gut. Was siehst du? Was seht ihr? Zwei Perspektiven. Welche Perspektive siehst du? Eine junge, hübsche Frau. Wer sieht eine junge, hübsche Frau? Und wer sieht eine alte Frau mit einer Hakennase und mit einem Warzen auf der Nase? Weniger sehen das. Ich habe einen Besen mit hier, dieser Mund dieser alten Frau und die Nase. Und hier oben ist die Nase der jungen Frau. Und ja, es gibt solche Trugbilder. Und wir können immer zwei Dinge sehen oder verschieden sehen. Zwei Dinge zeigt dieses Bild. Und Wir sehen in der Regel nicht beide gleichzeitig. Entweder sehen wir die alte Frau mit der Warze auf der Nase oder wir sehen die junge Frau. Als meine Frau und ich dieses Bild angeschaut haben, meine Frau hat die junge Frau gesehen. Ich habe die alte gesehen. Ich finde, die alte ist größer, sieht man das ganze Bild. Ich sehe das ganze Bild, wenn man die junge Frau oben sieht, sieht man nur das Oberstück, finde ich so, ja. Aber es ist so, wie sehen wir? Das ist mein Thema heute, oder was sehen wir? Und ich habe eine Bibelstelle heute Morgen, die wir uns anschauen möchten. Da geht es darum, der Prophet Elisa war unterwegs und die Samariter, wo er gedient hat in diesem Land, die wurden von den Syrern, von einer syrischen Armee bedroht. Und immer wieder versuchten sie einen Hinterhalt zu legen der Armee der Samariter. Und sie schafften es nicht, weil Elisa hat es vorher gesehen. Er wusste Bescheid. Gott hat es ihm gezeigt. Und was auch der Feind versucht hat, Elisa hat es gesehen und hat die Armee, ja, seine Armee, möchte ich sagen, gewarnt. Und so kam es nicht zustande, dass sie verloren haben oder der Feind gesiegt hat. Es kam nicht zustande, aber irgendwann haben dann die Syrer gemerkt, hier stimmt was nicht, was läuft hier. Und haben dann festgestellt, es gibt einen Propheten, der verrät all unsere Gedanken oder das, was wir vorhaben. Der weiß es schon im Voraus. Und so haben sie diesen Propheten gesucht und sie haben rausbekommen, er ist in einer ganz bestimmten Stadt. Und sie haben sich die ganze Armee aufgemacht, diese Stadt zu belagern. Und dann ist eines Morgens, als der Diener vom Elisa aufsteht und rausgeht auf die Mauer, auf die Stadtmauer und seine stille Zeit macht, wie es sich gehört, und versucht anfangen zu beten. Und was sieht er? Die ganze Stadt ist umringt mit Soldaten des Feindes, mit Pferden und mit Streitwagen. Und er war geschockt. Weiß nicht, wie er gebetet hat nach diesem Anblick. Hat nicht gut ausgesehen, aber er ging dann zurück zum Prophet Elisa und sagt, was ist passiert? Und dann kommt dieses Gespräch, ah, okay. Und er geht zurück zu Elisa, zu dem Propheten, und berichtet ihm, was er gesehen hat. Und dann gibt Elisa ihm eine Antwort. Doch Elisa beruhigte ihn. Du brauchst keine Angst zu haben. Wie oft sagt die Bibel uns, fürchte dich nicht. Wie oft sagt die Bibel, fürchte dich nicht. Und Elisa sagt zu seinem Diener, du brauchst keine Angst zu haben. Denn, wieso? Auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Dann betete er, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuern beschützt war. Hammer, oder? Hammer. Dieser Knecht, der morgens aufgestanden ist, der auf die Mauer ging, der das Land sehen wollte, der betete, der sah etwas, der sah seine Umstände. War nicht gut. Keine guten Umstände. Und Elisa hatte noch schlechtere Karten in dieser Situation. Seine Situation war noch so bekackt. Diese Armee hatte zwei Möglichkeiten gehabt, die feindliche Armee. Entweder sie hätten die Stadt niedergemacht, es hätte ein Gemetzel gegeben, oder sie hätten mit den Obersten der Stadt verhandelt und einfach gesagt, gebt uns Elisa raus. Und ihr werdet verschont. Dann hätten wir dieses ganze Kämpfen umgangen. Und ich hätte mir gut vorstellen können, wenn sie dieses Angebot gemacht hätten, dass die Stadt eingewilligt hätte und Elisa einfach rausgegeben hätten. Elisas Situation war die bekackteste, die man sich vorstellen konnte. Niemand hätte ihm mehr eine Lebensversicherung verkauft. Aber wenn wir das so lesen, diese Situation, der Elisa war relaxed. Ihm ging es gut. Dem ging es gut. Hatte keinen Stress. Hatte keine Mühe, keine Probleme. Elisa ging es gut. Er hatte Freude an seinem Leben. Er hatte Zuversicht. Für ihn war alles gut. Seine Beziehung mit Gott war in Ordnung und alles war gut für Elisa. Alles war gut. Er hat ein schönes Leben in der Stadt. Alles, was man sich so wünscht. Ihm ging es gut. Gutes Leben zu haben, wünschen wir uns doch auch. Aber dieser Knecht, immer fast nochmal Druck. Gehen wir mal nochmal zurück. Funktioniert. Habe ich nicht eingeschaltet. Dieser Knecht sah anders. Und sein Leben war ein beschissenes Leben. Und er hat gebetet, oh, Hilfe, los, und so arg, und was soll ich tun? Und in der Stadt sind so wenige Soldaten und da draußen sind so vieles und, oh Herr, hilf doch. Er sah die Probleme und sein Leben war nicht so lebenswert. So ein Leben wünscht man sich nicht. Diese zwei Männer, beide waren eigentlich in der gleichen Situation und einem ging es gut und er hatte Freude am Leben und anderen ging es nicht gut. Er war frustriert. Er war voller Angst, weil sie anders gesehen haben. Der eine hat die äußeren Umstände gesehen, der eine hat irdisch gesehen auf das Irdische und der andere hat eine göttliche Sicht gehabt. Der hat göttlich gesehen, der hat letztendlich in den Himmel hineingesehen oder in die geistliche Welt hineingesehen. Und das ist auch unsere Herausforderung, wie wir sehen. Es wird unser Leben bestimmen, wie wir sehen. Und ich möchte ein anderes Beispiel nehmen, als der Apostel Johannes, der letzte lebende Zeitzeuge Jesu, der letzte Apostel, der noch gelebt hat, verbannt war auf der Insel Patmos. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm arg gut gegangen ist. Er, der ein Herz hatte für die Gemeinden, der gesehen hat, wo Not ist, wo Probleme sind. Und ich bin überzeugt, er hat viel Not und viel Probleme gesehen. Er hat gesehen, wie die Gemeinden verfolgt wurden und sie brauchten Ermutigung. Und er war nicht da. Er hat gesehen, wie in manchen Gemeinden falsche Lehren hineingekommen sind und er konnte es nicht korrigieren. Er hat gesehen, wie in manchen Gemeinden, wie sie vielleicht lau und müde und träge geworden sind. Und er konnte sie nicht ermutigen. Er war verbannt. Und bestimmt ist er viel auf den Knien gewesen und hat gebetet für die Gemeinden, für das, was ihm auf dem Herz lag. Und er hat sich Sorgen gemacht in seinen Gebeten. Herr, hilf dort und Herr, hilf da. Und Herr, mach dies. Und ich weiß nicht, wie du betest, wenn du vor Gott kommst, was du siehst. Was du siehst. So wie der Knecht die Probleme, vielleicht so wie Johannes, der nichts ausrichten konnte und einfach nur Sorgen hatte um die Gemeinden und betete. Aber Gott hat ihm die Augen auch aufgetan, obwohl er vorher schon viel gesehen hat, und hat ihm eine andere Perspektive gegeben. Er hat ihn in den Himmel sehen lassen, wie es im Himmel aussieht. Er hat ihm eine geistliche Sicht gegeben. Äußerlich sah es nicht besonders gut aus für ihn und für die Gemeinden, aber als er gesehen hat, wie es im Himmel zugeht, wie Gott auf dem Thron sitzt, wie Blitze von dem Thron ausgehen, wie alle geistliche Leiterschaft sich vor Gott beugt, wie die vier lebendige Wesen ein Bild für die ganze Schöpfung, wie sie ihn anbeten. Da hat er Hoffnung bekommen. Da hat er Zuversicht bekommen. Und wie er dann Jesus gesehen hat, wie er die sieben Sterne der Gemeinde, die Leiterschaft der Gemeinde in der Hand hält und wie er durch die Gemeinden geht, und seine ganze Kraft und seine Herrlichkeit und seine Stärke gesehen hat, da hat er eine andere Sicht bekommen für die ganzen äußeren Umstände, wie sie waren. Ich glaube, nachdem Johannes diese Dinge gesehen hat, das Himmlische gesehen hat, das Geistliche gesehen hat, das, was im Himmel abgeht, gesehen hat, er hat Glauben gehabt. Er hat Glauben gekriegt. Sein Leben war nicht von Sorgen geprägt, sondern von Hoffnung und von Zuversicht und von Gewissheit. Das, was er vorher gesehen hat oder was er erlebt hat, hat ihm Sorgen gemacht. Aber diese geistliche Sicht, Jesus zu sehen, wie er ist und wie er wirkt und wo er ist und was er in der Hand hält, das hat ihm Hoffnung gemacht, Zuversicht, das hat ihm Stärke gegeben und irgendwo Vertrauen. Und seine Sorgen sind gewichen, so wie letztendlich die Sorgen von dem Knecht Elisas gewichen sind, als er geistlich gesehen hat, als er die geistliche Welt gesehen hat, als er gesehen hat, wer alles für sie ist. Es hat sein Glaubensleben verändert und uns geschieht nach unserem Glauben. Und wir können uns, wie gesagt, deswegen sind wir ein Stück weit auch für uns selber bestimmt, was wir tun und wie wir glauben, wie wir stehen. Wir können es selber sehen. Wir haben im Schaukasten ein Bild, das Claudia gemalt hat, und eine Bibelstelle von Epheser 1, Vers 18. Der Herr öffne euch die Augen, bittet Paulus den Ephesern, damit ihr seht, was eure Hoffnung ist, damit ihr seht, was eure Berufung ist. Ihr müsst es sehen, was eure Hoffnung ist und was eure Berufung ist. Auch Paulus betet drum, so wie Elisa, dass die Augen geöffnet werden, damit sie sehen. Damit, und das ist letztendlich auch für uns, was sehen wir? Was sehen wir? Unsere äußeren Umstände, die sind nicht immer happy. Oder was in der geistlichen Welt abgeht, was sehen wir? Im 2. Korintherbrief, im 3,18, dort schrieb Paulus den Korinthern über den neuen Bund. Das ganze dritte Kapitel oder einen großen Teil davon über den Vorzug des neuen Bundes. Und er zeigt den Korinthern, im alten Bund kam Mose auf den Berg und ist Gott begegnet und er hatte das Gesetz, den Buchstaben. Aber schon dort hat das Angesicht Mose geleuchtet vom Angesicht Gottes, ein Widerglanz vom Angesicht Gottes. Und Mose hat eine Decke vor seinem Angesicht, weil es die Israeliten nicht ertragen konnte. Und dann sagte aber der neue Bund, den Gott mit uns gemacht hat, der ist noch besser. Das Gesetz, der Buchstabe, der kann uns nur verdammen, denn niemand kann das Gesetz den Buchstaben halten, niemand. Niemand schafft es, das ganze Gesetz zu halten. Aber im neuen Bund, da sind wir mit einem aufgedeckten Angesicht. Wir erkennen die Gnade Gottes. Wir sehen und sehen Gott. Oder stehen vor Gott, je nach Übersetzung. Aber wir dürfen Jesus sehen. Wir dürfen den Heiligen Geist sehen. Wir dürfen Gott sehen. Und weil wir Gott sehen, werden wir verwandelt in sein Bild, in sein Ebenbild. Was das Gesetz niemals schaffte, die Gebote niemals schaffte, dass es uns verändert, dass es uns zu besseren Menschen macht. Es zeigt nur, ob wir schlecht oder gut sind. Und niemand kann es halten. Aber dort, wo wir Gott sehen, und es geschieht durch den Heiligen Geist, dort werden wir verändert in sein Bild. Entscheidend ist, dass wir Jesus sehen. Entscheidend ist, dass wir im Geist Gottes leben und sehen. Und nicht auf die Gesetze sehen, müssen wir auch beachten, aber nicht auf uns selber sehen und auf unsere Mühen sehen, sondern auf ihn sehen. Nicht auf unser Bemühen sehen, sondern auf den Geist Gottes oder auf Gott sehen, der in uns wirkt. Wenn wir auf uns und auf unsere Mühen sehen, es reicht nicht. Aber wenn wir auf Gott sehen oder den Geist Gottes in uns, es wird reichen. Wir werden umgestaltet und Jesus immer ähnlicher worden. Worauf sehen wir? Ich habe so ein Bild, das heißt immer so, wir stehen wie Kaninchen vor der Schlange. Wenn das Kaninchen auf die Schlange sieht, keine Chance. Oder wenn wir auf unsere Nächsten sehen, vielleicht auf unseren Nachbarn, war auch immer. Das Wort Gottes sagt, wir sollen nicht begehren, unser Nächstes. Mein Nachbar hat einen neuen Mercedes Caravan bekommen, schwarz. Was habe ich für ein Auto? Ein Nissan. Micra. 20 Jahre alt. Ich möchte mit meinem Nachbarn nicht tauschen, denn ich weiß, dass ich reicher bin. Ich bin viel reicher wie er. Ich möchte nicht tauschen. Vielleicht habe ich es mal vor langer Zeit erzählt, als ich noch in der Baumschule gearbeitet habe und ich habe mit meiner damaligen Juniorchefin auf dem Feld gearbeitet. Sie war noch nicht Chefin Und dann sagt sie zu mir, boah, das ist schon cool, wenn man die Felder anschaut und die Pflanzen und den Fuhrpark und alles, und ich werde alles einmal erben, hat sie zu mir gesagt. Dann habe ich zu ihr gesagt und zum Himmel hochgeschaut und schau mal her, und ich werde das alles mal erben. Wer ist reicher? Inzwischen hat sie geerbt, ich denke, sie ist schon gut über 50. Ob sie glücklich ist mit ihrem Erbe, weiß ich nicht. Ich habe noch nicht alles geerbt, aber eine Einzahlung, ich habe letzte darüber gepredigt, etwas vom Himmel habe ich schon bekommen. Den Heiligen Geist, die Freude, die Liebe, die Dankbarkeit, etwas habe ich schon bekommen. Ich möchte nicht tauschen mit dem Erbe, egal wie viele Felder, wie groß es ist. Wir haben eine Hoffnung. Worauf sehen wir? Worauf sehen wir? Auf die äußeren Umstände, auf den Augenblick, was der andere für ein Auto fährt oder was der andere hat und was ich nicht habe. Auf was sehen wir? Es wird uns prägen. Es wird unser Leben bestimmen. Es wird unsere Dankbarkeit bestimmen, es wird unsere Freude, unser Lebensgefühl bestimmen. Oder es wird uns lähmen, wenn wir die äußeren Umstände sehen, so wie der Blick auf die Schlange ein Kaninchen lähmt. So wird uns es lähmen, wenn wir manchmal auf äußere Umstände sehen und nicht auf Gott. Und nicht in die geistliche Welt hinein. Und nicht das, was Gott für uns bereitet hat und wer für uns ist. Und wir können es bestimmen. Wir können es bestimmen. Ein anderer weiterer Gedanke, der mir heute wichtig ist. Wie sehen wir uns selber auch? Jesus oder Gott hat dem Johannes auch ein Bild gegeben auf Patmos und hat so unter anderem eine Gemeinde gezeigt, die Gemeinde Laodicea. Und sie hatte geglaubt, sie wäre reich und hätte alles. Was stellen wir uns darunter vor, wenn eine Kirche reich ist und alles hat? Was stellen wir uns darunter vor? Ehinger. Was stellen wir uns darunter vor? Was stellst du dir, wenn wir eine Gemeinde sind, die reich ist und alles hat? Gut, gut, gut. Gott sagt über diese Gemeinde, in Wirklichkeit bist du arm und blind und bloß. Auf was hat die Gemeinde geschaut, wo sie gedacht hat, sie ist reich? Vielleicht gutes Ambiente, vielleicht großes Gemeindehaus, weiß ich nicht, Technik, weiß ich nicht, was sie alles hatte damals. Sie war in einer reichen Stadt. Sie war in einer reichen Stadt und wahrscheinlich war die Gemeinde deswegen auch nicht schlecht ausgestattet mit Finanzen. Und vielleicht ging es ihnen gut, sie hatten alles. Vielleicht ging es ihnen gut, sie hatten keine Kämpfe, sie hatten keine Sorgen, sie hatten alle Sicherheit, sie hatten alles, was man sich so wünscht als Mensch. Aber Gott sagt, hey, du bist arm und blind und bloß. Du hast gar nichts, du hast gar nichts. Vielleicht hat sie tolle Klamotten an, tolle Autos in dem Hof, tolle Klamotten an, was weiß ich was, alles, alle eine gute Lebensversicherung. Weiß ich nicht, was sie hatten, aber Gott sagt, es sind arm und blind und bloß. Und sie sollen sich Gold kaufen und sie sollen sich reine Kleider kaufen, weil sie letztendlich nicht aus der Gnade Gottes heraus gelebt haben, sondern vielleicht aus eigenem Wohlstand oder was auch immer heraus sie gelebt haben. Sie haben nicht aus der Gnade Gottes heraus gelebt. Und Gott sagt ihnen, hey, kauft euch Augensalbe. Kauft euch Augensalbe, dass ihr seht, dass ihr euren Zustand seht. Gott hat sie als armselig gesehen. Sie haben sich als reich gesehen, wenn es ihnen gut ging. Und dann sagt er, hey, die alten Übersetzungen sagen, wen er liebt, den schlägt er auch. Neue Übersetzungen sagen dann, hey, Gott zeigt jeden, den er liebt. Er zeigt ihm auf, wo er falsch ist. Er zeigt ihm, wo er falsch ist. Er zeigt denen, die er liebt, dass sie falsch sind. Und er erzieht sie. Und wer erzogen wird, der mag kaum erzogen werden. Der mag es nicht. Und mancher, der vielleicht erzogen wird oder vielleicht zur Zeit gerade durch eine schwere Zeit geht oder durch eine Erziehungsphase durchgeht, der fühlt sich nicht toll. Und mancher, dem es vielleicht jetzt richtig gut geht, keine Sorgen, keine Mühe, keine Probleme, nichts, der denkt, der Herr liebt mich, der Herr segnet mich, mir geht's gut, ich habe alles, der Herr liebt mich, der muss mich doch lieben, oder? Und der vielleicht durch eine schwere Zeit durchgeht, der durch eine Erziehungsphase oder Bewährungsphase durchgeht, dem Gott zeigt, dass er eigentlich ein Sünder ist, dem Gott zeigt, hey, bei dir sind Dinge nicht in Ordnung, der fühlt sich vielleicht elendig arm und bloß. Der fühlt sich vielleicht elend, arm und bloß. Und in Wirklichkeit arbeitet Gott an dem, und Gott sieht ihn als einen reichen Sohn an, einen wertvollen Sohn an. Was sehen wir? Auf unsere äußeren Umstände, ob Gott uns segnet oder was Gott mit uns vorhat. Was Gott an uns tun will, was sehen wir? Wie schön, wenn Gott an uns etwas tut, oder? Wie schön, wenn Gott uns zeigt, hey, Willi, das sind noch Dinge nicht so gut. Wie schön, wenn Gott uns hilft, uns zu verändern. Wie schön, wenn Gott uns auch durch manche Schule durchgehen lässt, in der wir uns bewähren können. Oder wie schön, wenn Gott letztendlich in unserem Leben Dinge aufdeckt, die nicht in Ordnung sind. Das ist eine große Gnade und eine große Liebe von Gott, wenn er in unserem Leben Dinge aufdeckt und verändern will. Wie schön, wenn Gott in unserer Gemeinde Dinge aufdeckt und verändern will. Wie schön, das ist Gnade von ihm. Das ist ja eine besondere Liebe von ihm. Er deckt Sünden auf, er erzieht, die er liebt. Darauf zu sehen, was er an uns tun will und nicht unsere Umstände. Wie sehen wir, wenn wir uns als Gemeinde ansehen oder unseren Nächsten? Wie siehst du mich, wie sehe ich dich? Wie seht ihr mich oder wie siehst du mich, ich dich? Das ist eine gute Frage. Wir können manches Schlechte sehen am anderen. Ist kein Problem, können wir sehen. Wir können aber auch das sehen, was Gott Gutes in uns hineingelegt hat. Ich liebe es im Abendmahl, wenn wir zusammen im Kreis immer gestanden sind, hoffe, dass wir es bald wieder tun können, und jeden zu sehen, wo Gott ihm Gnade geschenkt hat, wo Gott ihm die Sünden vergeben hat, wo Gott ihm vielleicht viele Jahre getragen hat, und Menschen, die bewährt sind über viele Jahre, wo Menschen durch viele Dinge hindurchgegangen sind und immer noch treu sind, und Gott hat sie bewahrt. Wie schön ist zu sehen. Wie schön ist zu sehen, wenn Menschen auf dich zukommen und du siehst die Liebe von Gott. Wenn sie dich fragen, wie es dir geht. Du kannst Menschen so und so sehen. Du kannst Menschen sehen, die nicht da sind, du kannst Menschen sehen, die da sind. Du kannst Menschen die Freundlichkeit sehen bei Menschen, die da sind, oder du kannst auch Negatives sehen, dass das Hemd nicht zur Hose passt oder was auch immer. Wir können so und so sehen. Wenn wir geistlich sehen, in den Himmel schauen, da können wir Jesus sehen, der vor dem Thron Gottes steht und Fürsprache für jeden von uns tut. Oder wir können auch den Teufel sehen, der verklagt, der jeden von uns verklagt. Das können wir sehen vom Wort Gottes her. Das passiert im Himmel. Der eine verklagt und der andere spricht für uns. Und wir können Position einnehmen, auf welche Position wir sind, oder? Unsere Entscheidung. Das, was wir sehen, dementsprechend werden wir handeln. Wie oft haben wir uns geärgert, ich, oh, was hat er wieder gemacht, und der und dies und jenes. Wie oft? Und du bist auf der falschen Seite. Den, für den Jesus Fürsprache tut und sagt, für den bin ich gestorben und habe bezahlt mit meinem Blut. Wo Anklage vom Teufel kommt, da können auch wir auf der Seite stehen für den Bruder und Fürbitte tun und eintreten mit Jesus. Egal, was wir am anderen sehen. Es ist unsere Sichtweise und deswegen auch das, wie wir handeln, wie wir geprägt sind, was wir sehen. Das Schlechte und richten und urteilen, verdammen oder das Gute sehen. Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Jesus ist der Anfänger und so können wir einander anschauen. Jesus ist für uns alle gestorben. Jesus hat für uns alle sein Blut vergossen. So können wir einander anschauen. Oder wir können Fehler sehen. Dinge, die noch nicht da sind. In jedem von uns. Jesus ist der Anfänger und der Vollender. In jedem von uns sehen wir es. Wir können Menschen sehen, die nicht gläubig sind, als solche, die verdammt sind. Oder wir können sie sehen als solche, für die Jesus gestorben ist. Jeden Mensch, den wir begegnen, egal was er getan hat, egal was er tut, wir können ihn anschauen und sehen, dass Jesus für ihn gestorben ist. Wir können ihn auch anschauen und können ihn als einen schlimmen Menschen ansehen. Was sehen wir? Was sehen wir in den anderen Menschen? Wenn wir in unseren Umständen sind, was habe ich noch? Was sehen wir? Ich bin, wie gesagt, einmal im Krankenhaus, als ich sehr Schmerzen hatte. Ich habe auf Jesus gesehen. Am Kreuz, welche Schmerzen er hat. Das hat mir geholfen. Was sehen wir uns? Uns selber bemitleiden oder Jesus sehen, der am Kreuz für mich viel mehr Schmerzen getragen hat, wie ich je tragen muss. Wenn wir Sünder sind, was sehen wir? Jesus am Kreuz. Dass er für uns gestorben ist. Es wird uns helfen. Wenn wir einsam sind, was sehen wir? Jesus war einsam, ganz einsam von allen verlassen. Was sehen wir? Auch wir Armen sind so und bedauern uns selber. Oder sehen wir Jesus, der auch ganz einsam war? Und ein Hoffnungsloser rein menschlich war. Wenn wir versagt haben, was sehen wir? Uns, unser Elend oder so, wie Jünger, die Jünger nachher Jesus gesehen haben, nachdem sie vom Fischen gekommen sind und Jesus auf sie gewartet hat mit einem Kohlefeuer, mit Fisch und Brot. Wir können auf uns sehen, oh, wir haben versagt, oh, alles ist aus, alles ist hoffnungslos, so waren die Jünger, so haben sie sich gesehen. Alles ist hoffnungslos, wir haben versagt, alles geht den Bach runter, alles sieht so schlimm aus. Wie geht es weiter? Wir können so sehen. Wir können aber auch sehen, dass Jesus auf uns wartet. Mit einem wärmenden Kohlefeuer, mit einem gebratenen Fisch und mit Brot. Und uns fragt, hey Kinder, habt ihr nicht zu essen? Hey, und uns abholt. Was siehst du in deinem Leben? Diese Umstände, wenn alles schlecht aussieht oder hoffnungslos aussieht, oder sehen wir das, was Jesus für uns bereitet hat, wo Jesus einen weiteren Weg einfach hat. Jesus ist das lebendige Wort. Das Wort wurde Fleisch. Wenn wir das Wort sehen, sehen wir Jesus. Wir sehen Jesus und was er ist. Und wenn wir die Umstände sehen, dann geht es uns wie dem Knecht von Elisa. Oder wie Johannes auf Patmos. Aber wenn wir Jesus sehen und geistlich sehen, dann geht es uns gut. Wir sind voller Hoffnung. Wir sind voller Zuversicht. Wir sind voller Lebensfreude und wir sind voller Dankbarkeit. Entscheidend ist, was wir sehen. Und wir dürfen auch bitten, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wie Paulus sagt, öffne mir die Augen, dass wir sehen, was unsere Hoffnung ist, was unsere Berufung ist. Öffne uns die Augen. Heute Morgen vielleicht ist der eine oder andere da, der eigentlich nur die äußeren Umstände sieht. Und der irgendwo frustriert ist. Der vielleicht keine Hoffnung mehr hat. Der ja, halt vor sich hin dümpelt oder halt so sein Leben irgendwo fristet. Aber keine Lebensfreude. Keine Hoffnung, keine Zuversicht, kein Bewusstsein, im Sieg Gottes zu leben. Dort möchte ich beten. Herr Jesus, du hast so viele Bildergeber in der Bibel und wo Menschen waren, die nur äußere Umstände gesehen haben, die Apostel haben manchmal nur äußere Umstände gesehen. Die Gemeinde hat oft nur äußere Umstände gesehen. Herr, der Diener vom Elisa, äußere Umstände gesehen. Äußere Umstände, wie es ihnen gerade geht. Aber nicht das, was dahinter ist. Nicht den Himmel, nicht die geistliche Welt gesehen. Nicht dich gesehen. Nicht die Wahrheit der Seher im Himmel. Herr, und uns geht es manchmal auch so. Wir sehen nur äußere Umstände. Und ich möchte beten, wo mir auch so seht, nur die äußere Umstände und nicht das Geistliche, was dahinter ist, nicht dich seht, nicht deine Wahrheit seht. Dass du uns die Augen auftust, dass du uns der Blick wieder ausrichtest ganz auf dich, dass Hoffnung kommt, dass Freude kommt, dass Zuversicht kommt. Herr, wo wir voller Sorge sind oder Ängste, geprägt sind, manchmal auch Hoffnungslosigkeit. Herr, da möchte ich einfach auch beten. Du hast die Jünger mit einem Feuer, einem Kohlefeuer, das sie gewärmt hat, und mit gebackenen Fische und Brot hast du sie abgeholt. und hast ihnen gezeigt, was du für sie hast. Hast ihnen Hoffnung und Vision gegeben. Ein Weg, der weitergeht. Ja. Und ich bete auch für uns heute Morgen. Vielleicht ist jemand da, der so wie die Jünger keine Hoffnung mehr gehabt hat und nur ihr eigenes Versagen gesehen hat. Und du holst ihn ab und du gibst ihm den Blick für das, was du für ihn hast. Was du für ihn hast. Mensch Gottes, ich bete, dass wir Jesus sehen können, dass wir die Herrlichkeit sehen können. Ich bete, dass wir verwandelt werden in das Bild und nicht geprägt werden von unseren äußeren Umständen. Amen.